Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Wir können ja nicht böse sein. Wir können ja nicht böse sein. Ja,
doch, man kann ihm schon böse sein für viele Sachen, ach, aber nicht für den Sohn.
Hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt. Ich erwähnte es ja bereits. Wir beschäftigen uns heute mit dem Jahr 1988 und werden alle interessanten Fakten und Geschehnisse hier wiedergeben. Wir werden euch die Jahrescharts präsentieren und Thomas wird euch ganz, ganz viele wissenswerte Sachen ermitteln. Hallo, Thomas.
Und ich muss dazu sagen, als wir angefangen haben da damit, jedes Jahr der 80er durchzugehen, da hatte ich sehr früh schon eine Datei mit dem Namen 1988, weil mir zufällig aufgefallen war, was da alles für Sachen passiert sind. Also 87 war ja eher so das nichts passiert, ja, von 88 kann man das nicht behaupten und ihr wisst ja von 89 auch nicht. Wird spannend, kann ich nur sagen, heute und überraschend und ich habe eine wirklich Verschwörungstheorie, die wird euch vom Hocker hauen. So viel kann ich schon mal sagen, ja.
Ja, hat das irgendwas mit Xavier Naidoo zu tun?
Nee.
Der war da auch noch gar nicht geboren, glaube ich.
Weiß ich nicht. Die hörst du ja und weißt, nee, stimmt nicht. Die ich sag, die könnte durchaus wahr sein. Als ich gelesen habe, habe ich gedacht, okay, da sind so viele Zufälle und so viele Dinge drin, die ist echt gut. Schwierig nachzuweisen, dass es nicht stimmt. Kann auch sein, dass der ein Fakt ist. Also da kommen wir später dazu.
Ja, wie ihr hört, Thomas, unser Fachmann für intelligente Verschwörungstheorien. Wir sind gespannt wie die Flitzebögen.
Ja, dann fange ich mal an mit den Lügen und Wahrheiten über das Jahr 1988. Und zwar habe ich wie immer für euch zwei Wahrheiten und eine Lüge. Ihr erfahrt am Ende des Podcasts, was die Wahrheiten und was die Lüge war. Fange ich mal an mit Lüge oder Wahrheit Nummer 1. Am 1. Juli 1988 kletterten von dem Westberliner Lené-Dreieck aus wegen einer Räumung durch die Westberliner Polizei 182 Grundstücksbesetzer als sogenannte Mauerspringer über die selbstgebastelten Leitern und Gittern über die Mauer nach Ost-Berlin. Also eine Massenflucht von West nach Ost.
Das hat jetzt aber noch nichts mit der Verschwörungstheorie zu tun, ne?
Nee, das ist ein entweder erfundenes oder echtes Ereignis. Also ich behaupte, 182 Leute sind aus dem Westen über die Mauer nach Ost-Berlin geklettert. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Vom Westen in den Osten?
Vom Westen in den Osten, ja. Das ist das, was ich behaupte. Wenn man weiß, wie die Mauer war, denkt man, wie ist das ausgegangen? Ich erkläre es euch hinterher. Falls die Sache stimmt. Falls sie nicht stimmt, dann kann man sich denken. Also das ist das Erste. Zweite Lüge oder Wahrheit. Der dänische Erstligist FC Kopenhagen hatte 1988 einen Sponsor aus der Pornoindustrie, der den Spielern für jeden Sieg 2 VHS-Kassetten aushändigte. Der Verein wurde in der Saison Meister. Stimmt oder stimmt nicht?
Wenn ja, dann sollte man da im Profifußball vielleicht nochmal neu denken. Für den FC Bayern wäre das jetzt auch gerade...
In damaligen Zeiten, ja.
Die sollen da einfach mal ein paar Pornokassetten verteilen und dann klappt es wenigstens noch mit der Meisterschaft. Nachdem man ja die Champions League vergeigt hat und den DFB-Pokal auch vergeigt hat. Okay, ist jetzt nur mal so eine Anregung. Quasi.
Genau, also das ist Lüge Wahrheit Nummer 2 und Lüge Wahrheit Nummer 3. Da geht's jetzt auch schon in Richtung dessen, was ich vorhin gesagt habe. Und zwar beim Flugtagunglück in Ramstein am 28.08.1988 sterben 70 Menschen, soweit bekannt. Ursache war ein Zusammenstoß zweier Flugzeuge der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori. Und das ist soweit auch Fakt. Dann, denn von den drei in Ramstein gestorbenen Piloten waren zwei, nämlich Nutarelli und Naldini, Zeugen eines Flugzeugabschützes einer DC-9 Faustica gewesen, die infolge eines Luftgefechts über italienischen Boden abgestürzt ist. Und diese beiden Piloten hätten eine Woche nach der Flugschau von einem italienischen Untersuchungsausschuss über genau diesen Absturz aussagen sollen und sind komischerweise direkt in Ramstein gestorben. Das ist Lüge Wahrheit Nummer 3, ob die stimmt oder nicht. Er sagt euch gleich das Licht, respektive der Ende des Podcasts.
Ja, spannend, interessant und aufregend.
Was meinst du? Was ist so dein...
Ich weiß, was...
Was Pornos bewirken können.
Ja, ich weiß, was Pornos bewirken können, richtig. Aber ich weiß, das kann ich jetzt aber nicht sagen, weil dann würde ich auch schon wieder was verraten und nee.
Okay. Gut.
Aber also. Es passiert ja selten genug, dass ich was weiß, aber diesmal weiß ich was. Das hängt mit meinem Hobby zusammen. Da komme ich aber später dann nochmal zu.
Aha, ja, da bin ich gespannt.
Also, und dieses Hobby hat jetzt nichts mit Pornos zu tun. Also nur peripher. Ich würde mich jetzt hier von meiner Seite aus um den musikalischen Teil kümmern, euch die Top 100 des Jahres 1988 kredenzen und würde jetzt einfach mal damit beginnen, wenn es denn genehm ist. Da fängt es auch gleich super auf der 100 an und ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass dieses Niveau auf keinen Fall gehalten wird. Und zwar auf Platz 100 haben wir da eine Band, die wir auch schon hier im Podcast hatten, Camouflage mit Stranger Swords, cooles Lied.
Oh, cool.
Auf Platz 100 der Jahrescharts vom Jahr 1988. Auf Platz 99, She's a Lady von, wie heißt der junge Mann oder die Band? Les McKino. Aber das Lied dürfte auch jedem bekannt sein. Dann haben wir auf Platz 98, Superfly Guy, S-Express. Wenn ich glaube, dass das ist, was ich glaube, dann ist das eigentlich auch ganz cool, das Lied. Auf Platz 97 haben wir A Love Supreme von dem jungen Herrn Will Downing. Auf 96 Big Bubbles, No Troubles. Das kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Von Alice Beck and Howard. Kennst du das?
Sagt mir nichts.
Big Bubbles, No Troubles. Was auch immer damit gemeint ist. Aber das hört sich schon wirklich hochintellektuell an. Auf Platz 95 haben wir Father Figure von George Michael. Das ist auch ein cooles Lied. Kann ich gut leihen. Platz 94 haben wir Drop the Boy von Bros.
Boah, schrecklich. Ja, das war auch so schlimm.
Furchtbar. Platz 93, Another Part of Me von Michael Jackson. Auf Platz 92, Don't Talk Dirty to Me von Jeremy Stewart. Kenne ich auch nicht. Muss ich passen. Auf Platz 91, Vollmond von Herbert Grönemeyer. Das ist auch ganz witzig, muss ich tatsächlich sagen. Auf Platz 90, When I Fall in Love von Rick Astley. Da hattest du dich, glaube ich, letztes Mal schon negativ zu geäußert.
Ja, ich meine, Never Gonna Give You Up ist das Schlimmste von allem gewesen, aber alles von ihm war furchtbar. Das, also wirklich Stock Aitken Waterman und dann noch sein Gesang, also schlimmer ging's echt nicht. Also wenn ihr mich hättest foltern wollen in den 80ern, das wäre das Mittel der Wahl gewesen.
Mhm. Okay, dann gehen wir mal weiter hier auf Platz 89, Broken Heroes von Chris Norman.
Das auch.
Ja, weil immer wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer werden, Chris Norman gehört auch mal so richtig der Arsch versohlt, muss ich tatsächlich sagen. Dann auf Platz 88, I Own You Nothing von Bros. Die scheinen da wirklich also hart im Rennen gewesen zu sein. Dann Turn Back the Clock von Johnny Hates Jazz. Ja, das ist aber auch eine Band, die durchaus mit Berechtigung in die Vergessenheit getrieben wurde. Platz 85, zwei Bands. Einmal haben wir Climie Fisher mit Love Changes Everything. Tony Childs mit Stop the Fusing. Ja, okay. Dann auf Platz 84 hatten wir im letzten Jahr auch schon dabei die bekannte Band aus Wuppertal, U2 mit Desire.
Eigentlich, also finde ich jetzt von vielen Liedern wirklich gutes Lied und Desire fand ich auch ganz gut.
Desire findest du gut.
Das war wenigstens was, wo du nicht einen automatischen Ausschaltimpuls hattest beim Radio, sondern wo man sich anhören konnte und ja.
Ich überlege gerade, so schlimm ist das nicht. Also es gibt bestimmt schlimmere Lieder von U2. Bambolado auf Platz 83 von Chico Chico.
Ach so, ich dachte
von den Bettnamen hätte ich jetzt auch nicht. Kings. Das Lied kennst du aber, ne?
Ja, Bambolero.
Balla Balla, Folge 2.
Was ist denn hier los?
Von Francesco Napoli. Francesco Napoli hatten wir schon mal.
Ja, da gab es, glaube ich, letztes Jahr schon mal ein Balla Balla oder Balla Boom oder keine Ahnung. Wir kommen an so einen Punkt, es wäre nicht schlimmer, wenn wir die Charts von heute durchlesen würden, damit ich auch nichts mehr kenne.
Ja. Mr. Maniac and Sister Cool von Chakatak. Ach, ich habe 81, habe ich noch vergessen. Dancing into Danger, Inka and Hamilton. Also das Lied kenne ich, die Interpreten hätte ich jetzt auch nicht hierbei zitieren können. Wie dem auch sei, auf Platz 78 nochmal zwei Bands. Doctoring the House von Cold Cut und Never Can Say Goodbye von den Communards. Die Communards fand ich ganz cool. War ein bisschen nervig, aber eigentlich ganz cool. Auf 77, Hey Mr. Hardeck von Kim Wilde. Kenne ich nicht, kenne das Lied nicht.
Hey Mr. Hardeck, ja kenne ich. Ja.
Kennst du? Kenne ich nicht.
Nicht so gut wie You Keep Me Hanging On, aber auch okay.
Auf 76 an der Copacabana von der ersten Allgemeinen Verunsicherung. Und habe ich heute noch gegoogelt, Sandra mit Secret Land. Verrückt. Ich höre jetzt erstmal auf hier.
Da ist ja wenigstens noch gut rausgegangen aus den ersten 25 Titeln mit Sandra und erste Allgemeine Verunsicherung. Ja, dann komme ich mal zum Zeitgeschehen. Was da so passiert ist. Am 1. Februar wird in der Bundesrepublik Deutschland das verbleite Normalbenzin verboten. Also da musste jeder schon mit Katalysator und so fahren. Am 18. Februar betont der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow, dass jeder sozialistische Staat sein Gesellschaftssystem frei wählen kann. Das hat in dem Jahr 88 noch nicht so viel Auswirkungen, aber im Jahr 89 dann ziemlich heftige, aber da kommen wir dann demnächst dazu. Am 16. März gab es einen Giftgasangriff der irakischen Luftwaffe auf die Kurden und Assyrer, bei dem es 5000 Tote und 10.000 Verletzte gab. Damals war ja der Iran-Irak-Krieg noch gewesen. Am 14. April wird in Genf das Afghanistan-Abkommen geschlossen, das den Abzug der sowjetischen Truppen aus dem Land regelt. Ihr erinnert euch, als wir angefangen haben mit dem Jahr 1980, war gerade der Afghanistan-Krieg frisch ausgebrochen. Das heißt, das hat jetzt hier knappe 8 Jahre gedauert. Ja, das ist auch mal übrigens meine Prognose für den anderen Krieg, den wir im Moment haben. Dann haben wir am 1. Mai mal wieder eine gute Nachricht. Im Rahmen der ICE-Weltrekordfahrt stellt der ICE-Vorläuferzug Intercity Experiment mit 406,9 Stundenkilometern einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Schienenfahrzeuge auf und ist dabei sogar pünktlich. Frag mich, was das größere Wunder ist. Aber ja, immerhin damals.
Es ist eine Kombination aus beiden, aber diese Geschwindigkeit wird er wahrscheinlich auch nie wieder erreicht haben.
Natürlich nicht. Also, inzwischen liegt der natürlich viel, viel höher, der Rekord ist klar. Aber damals hätten wir mit den großen Jungs mitspielen können, ne? Mit TGW und Shinkansen und so weiter. Am 8. Mai nach der vorausgegangenen Barschel-Affäre, das war ja so der Skandal des Jahres 1987, gewinnen die Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein die absolute Mehrheit. Björn Engholm kann als Ministerpräsident die Regierung bilden, der war ja da noch SPD-Parteivorsitzender. Hat nicht lange gedauert, dann musste er auch zurücktreten.
Ja, weil er so viel Pfeife geraucht hat.
Dann am 1. Juli wird an der deutschen Börse der Leitindex DAX eingeführt. Etwas, das uns heute ja immer noch begleitet. Und am 18. Juni gibt die Pushmode das bekannte, berühmte Konzert 101 in Pasadena im Rose Bowl Stadium. Ich glaube, jeder Depeche Mode-Fan hat die DVD daheim und den Film angeguckt. Konzert war schon ganz cool. Was den Film so zum Kultfilm gemacht hat, weiß ich auch nicht so genau. Cooles Konzert, aber ich war nie ein großer Freund davon, Konzerte auf DVD nochmal anzugucken. Hat mich nie so umgehauen. Wie ist es bei dir?
Das hat ja diverse Vorteile. Man steht nicht mit ganz vielen Menschen, man wird nicht mit Bier bespritzt, man muss nicht irgendwie in der Schlange stehen. In Pasadena muss man, glaube ich, nicht frieren, aber ansonsten ist also die schlimmste Vorstellung für mich ist, irgendwo zu stehen und dabei zu frieren oder gar noch nass zu werden, was ja bei Open-Air-Konzerten auch gerne mal passiert. Auch ich finde das grundsätzlich, finde ich gar nicht so schlecht. Also dann auf dem Sofa zu sitzen und Chips dabei zu fressen, also...
Ja, günstiger ist es auch noch, ne? Ich wollte auf Iggy Pop in Montreux, die haben irgendwie 145 Franken aufgerufen für das Konzert. War mir ein bisschen viel dann. Ja. Dann bin ich raus aus der Nummer.
Das ist aktuell jetzt, oder?
Ja, der spielt okay. Jetzt auf dem Montreux.
Ja, das wird aber eine der letzten Gelegenheiten sein, den Kollegen nochmal zu sehen, würde ich sagen, oder?
Aber dann trotzdem nicht gereicht, dass ich mir gesagt habe, nee, bei Iggy Pop hätte ich mehr Preise wie bei den Ärzten erwartet. Die sind immer noch auf einem fairen Niveau unterwegs, wo es für alle Seiten stimmt.
Ja, es ist schon teuer, also wirklich verrückt, dass es wohl war.
Gut, paar Sachen habe ich noch bis zur Hälfte. Am 3. Juli wird im Persischen Golf ein Airbus A300 der Fluggesellschaft Iran Air versehentlich durch das US-amerikanische Kriegsschiff USS Vincennes abgeschossen. Es gibt dabei 290 Tote und der Grund dafür ist, dass an Bord des Kriegsschiffs stationierte Aegis-System hatte den Airbus A300 mit einer F-14, also einem Kampfflieger, verwechselt.
Kann man ja mal machen.
Etwa so, wie wenn du einen Maulwurf mit einem Elefanten verwechselst, aber nun gut, ne? Ja, er war für die Amis auch eine Scheißaktion. Die haben natürlich wie immer sich auch nicht richtig entschuldigt, aber dann doch Entschädigungszahlungen machen müssen. Aber das hatte natürlich auch Folgen.
Für die Leute, die im Flugzeug saßen, war es jetzt wahrscheinlich auch nicht so ein guter Tag, ne? Würde ich sagen.
Genau, für die nicht. Es ist ja in der Geschichte, wenn ihr euch die Jahre anhört, immer wieder passiert, dass versehentlich Flugzeuge abgeschossen werden. Teilweise war es wahrscheinlich auch nicht versehentlich in dem Fall. Die hatten halt ein Gefechte gehabt. Trotzdem darf natürlich nicht passieren, was da passiert ist. Am 6. Juli, ein Feuer zerstört die Bohrinsel Piper Alpha in der Nordsee. Kann ich mich auch noch daran erinnern. 167 Todesopfer gab es damals. Das bis heute schwerste Unglück, das sich auf einer Bohrinsel ereignet hat. Habe ich jetzt so von Windrädern und Solarpanels noch nicht gehört, dass da 167 Leute gestorben werden, wenn die irgendwie umfallen oder was auch immer. Aber
sitzen auch selten Leute auf Windrädern.
Brennen auch nicht so gut wie Bohrinseln. Kommt
mit
auch
nicht Abstand hinzu. Nicht, nein.
Am 19. Juli, das Bruce Springsteen-Konzert in Ostberlin ist das größte Konzert in der Geschichte der DDR. Und letzter Eintrag vom Halbjahreswechsel. Mit Radio Dreieckland wird in Freiburg im Breisgau das erste deutsche freie Radio legalisiert, nachdem eine juristische Verfolgung des Piratenradios aussichtslos wurde. Und Radio Dreieckland, da waren wir damals auch mit No Comment zu Gast, wirklich ein tolles Radio. Das war so der erste Piratensender in Deutschland, von Deutschland, Frankreich und der Schweiz aus betrieben. Deswegen war es auch so schwer, die zu verfolgen. Sehr, sehr cooler Sender. Bis letztens sind die nochmal wieder in die Medien gekommen, weil die auf ihrer Homepage einen Link hatten von einer verbotenen Vereinigung. Und deswegen hat man denen gleich mal eine Hausdurchsuchung von Latz geknallt. Und ja, weißt du, da machst du irgendwie 30 Jahre ein unabhängiges Radio, abseits von allem anderen Scheiß, machst einen Fehler und dann stehen gleich die Bullen da. Also irgendwie, ich habe mir damals echt gedacht, Mensch, wenn ich in Freiburg wohnen würde, das wäre super, weil wir hatten leider bei uns nicht so coole Radios wie das. Und da liefen auch die richtig guten Songs in den 80ern. Nicht so wie die, die wir jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder in den Charts sehen werden. Ja, dann bist du wieder.
Ja, und da sind wir schon wieder mittendrin in der Scheiße hier. Gehen wir mal weiter auf Platz 74. Und zwar haben wir da Circle in the Sand von Belinda Carlisle.
Fand ich damals ganz cool, muss ich sagen. Ja. Kann ich mir heute auch noch gut anhören. Also hat was, ja, genau.
Dann haben wir auf 73 Rise to the Occasion von Claim Me Fisher. Weiß ich nicht, habe ich keine Meinung zu. Auf Platz 72 Sir George Harrison mit Got My Mind Set on You. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Auf Platz 71 Shiner in Your Hand von Pantau,
genau.
Pantau. Das war der mit dem Zylinder, ne? Auf Platz 70 Prove Your Love von Taylor Dine. Dann, oh Gott, auf Platz 69 She's Like the Wind von Patrick Swayze und Wendy Fraser. Auf Platz 68 My Baby Just Cares for Me von Nina Simone. Dann auf Platz 67, Behind the Wheel von Depeche Mode. Wahnsinn, echt? Oh yay. Dann Freund wieder hier, She Wants to Dance with Me von Rick Astley. Dann, dieses Lied ist wirklich ein Verbrechen an der Menschheit. Und zwar nicht wegen des Künstlers, sondern weil dieses Lied wirklich überall lief. Manchmal hast du ja so Songs, denen du nicht entfliehen kannst. Und das ist einer von denen gewesen. Don't Worry, Be Happy von Bobby Farrell. Das lief überall. Und zwar so lange, bis man das dringende Bedürfnis hatte, irgendwas kaputt zu schlagen. Ganz, ganz schlimm. Das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
Es hat er sich bestimmt anders. Er konnte gar nichts dafür. Der war total unschuldig an diesem Mega-Hit, glaube ich. Der wollte nur eine kleine Spaßnummer aufnehmen und hat dann damit extrem viele Leute unglücklich gemacht. Stell dir das mal vor.
Der hat mir das ganze Jahr 1988 versaut. Ja, das ist eine der ersten wirklich viral gegangenen Nummern, obwohl ja an Internet noch gar nicht in dieser Form zu denken war.
Aber ich muss sagen, wenn du mich zum Wahnsinns hättest bringen wollen, dann, also nach 100 Mal She's Like the Wind wäre es soweit gewesen, Don't Worry Be Happy hätte mindestens 5-mal so lang gebraucht.
Ja.
Also so 3 Tage Dauerschleife vielleicht. Ja.
She's Like a Wind ist auch schlimm. Ist auch eine schlimme Nummer.
Weil die ist ernst gemeint, weißt du?
Ich weiß nicht, ob Patrick Swayze das ernst gemeint hatte. Das will ich ihm jetzt gar nicht mal unterstellen. Aber komm, wir machen mal weiter hier. 64. Age of Reason von John Farnham. Indestructible von Four Tops auf Platz 63. Auf Platz 62. Everything's Coming Up Roses von Black. Oh, das ist auch eine coole Nummer.
Cool, ja.
Mach ich gut Line. 61 Teardrops von Womack and Womack.
Oh, das war so schlimm, ja.
Ja, kann ich leider nicht anders sagen, ja. Be Gentle von BVSMP ist mir aber auch egal, glaube ich. Auf Platz 58. Bis wir uns wiedersehen von der Münchner Freiheit und Patrona Bavaria, Original Napalm Duo. Ja, das ist auch schlimm. Das
Original Napalm-Duo.
Napalm-Duo, genau. Okay, das macht Hoffnung. Auf Platz 57, Stay on This Roads von Aha. Auf Platz 56, auch coole Band. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen hier, glaube ich, explizit. Need You Tonight von INXS. Ist eigentlich eine ganz coole Band gewesen. Ein bisschen nervensägig, aber die haben ja wirklich so die eine oder andere wirklich richtig coole Nummer gemacht.
Die Produktion war ziemlich fett. Also das war schon sehr, sehr gut gemacht. Ja.
Australier, oder?
Ja.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass er mit Kylie Minogue liiert war.
Das weiß ich nicht. Er war mit irgendeiner anderen bekannten Schauspielerin liiert, ist dann ja aber etwas unglücklich umgekommen.
Ja, also wenn ich mich recht erinnere, hat er sich erhängt in einem Hotelzimmer, oder?
Ja, bei einem Sexunfall hat er sich erhängt.
Ach, bei einem Sexunfall?
Ja,
okay.
Der wollte sich irgendwie den Atem abschnüren, weil dann der Orgasmus geiler ist.
Okay.
Und ist dabei versehentlich erhängt, ja.
Okay, so, das ist jetzt...
Hab ich jetzt damals der aktuellen entnommen oder wer auch immer.
Der bunten. Oder genau, der Frau. Die gab's damals, glaube ich, noch nicht.
Den goldenen Echo, ne.
Wirklich tragisch und doof gelaufen für ihn. Ja, kann man nicht anders sagen. Auf Platz 55, When You Be Famous von Rose.
Nee, das heißt, When Will I Be Famous?
Ja, When Will I Be Famous? Das ist auch ein schlimmes Lied.
Das ist furchtbar. Ich wollte es auch nochmal festhalten, weil meine beiden Bandkollegen wollen immer diesen Song covern und ziehen mich damit ständig auf und es gibt nichts Schlimmeres für mich, als diesen Song überhaupt nur zu hören. An einem Cover ist ja gar nicht zu denken.
Das hat auch sowas vom Kinderlied, finde ich, dieser Song. Dann haben wir auf Platz 54 Beat This von Bomb the Bass. Das wird bestimmt anders ausgesprochen. Bomb the Bass wird das bestimmt ausgesprochen. Dann auf Platz 53 I Don't Wanna Go With You Like That von Elton John. Dann auf Platz 52 Küss die Hand, schöne Frau. Von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Dann Heaven is a Place on Earth. Das ist von Belinda Carlisle. Das hatten wir doch gerade schon mal, ne?
Nee, das war Circles in the Sand.
Ja, ja, aber ich meine, das die Interpretin hatten wir gerade schon
mal.
Genau, ja. Ah, Wahnsinn. Ja, dann bin ich erstmal, machen wir gleich mit Platz 50 weiter. Kannst du jetzt nochmal.
Dann komme ich mal zum zweiten Teil vom Zeitgeschehen. Geht gleich mit einem Hammer los. Auch eines der Ereignisse der 80er Jahre. Am 18. August beginnt das Gladbecker Geiseldrama, bei dem zwei Geiselnehmer oder Bankräuber durch ganz Deutschland gefahren, begleitet von jede Menge Presse, haben Interviews gegeben, mehrere Geiseln gehabt. Darunter sind auch zwei gestorben. Darunter war auch Silke Bischoff ein Opfer. Die Leute aus der Wave-Grufti-Szene werden diesen Namen kennen. Ich fand es damals damals sehr pietätlos, sich nach einem prominenten Opfer zu benennen. Ja, war halt auch Skandal gemacht, ja. Die Musik war nicht so schlecht wie der Bandname, fand ich jetzt, aber ja, für die Eltern haben so viel erdulden müssen und die Angehörigen, da muss man das nicht noch ausschlachten, aber gut, meine persönliche Meinung dazu.
Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die haben beide in, soweit ich weiß, in Werl, also auch hier in der Nähe bei mir, im Knast gesessen. Die haben tatsächlich die Welt in Atem gehalten. Auf jeden Fall die Welt in Deutschland, ne? Also es gab nichts anderes im Fernsehen. Es wurde wirklich rund um die Uhr berichtet und da haben sich viele Leute auch wirklich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, also auch presseseitig nicht, ne? Also teilweise sind die Redakteure oder die Reporter wirklich mit im Fluchtfahrzeug ja auch mitgefahren und also das war sehr unschön.
Ja, ja, und ich meine, sie hatten halt 14-jährigen Schüler und eben die 18-Jährige umgebracht. Also jetzt auch nicht gerade Dinge, die für Sympathie sorgen, sage ich jetzt mal, selbst nicht in Verbrecherkreisen. Also da hat man sich echt gefühlt wie in der USA. Ja. Für mich eines der prägendsten Ereignisse der 80er Jahre auch am 28. August beim Flugtagunglück von Rammstein kollidierten eben drei beteiligte Flugzeuge und stürzten die Zuschauermenge. Es gab 70 Todesopfer, hat man ja vorhin schon kurz davon gehabt. Ich bin ja in Rheinland-Pfalz groß geworden und ich war auf den Flugtagen in Rammstein auch vorher gewesen, aber nicht in diesem Jahr. Wir wären da beinahe hingegangen, haben uns das aber anders überlegt gehabt. Ein Schulkamerad von mir war auch dort gewesen, hat zum Glück überlebt, aber das war für viele ein traumatisierendes Erlebnis, weil auch die ganze Rettungsaktion katastrophal ablief. Die Amerikaner haben nämlich ein völlig anderes Rettungssystem als wir. Also Rammstein ist ja der größte und bekannteste Militärflughafen der Amerikaner in Europa. Und die retten ihre Personen, indem sie die wegfliegen von Ort, an dem was passiert ist, weil die ja auf Kriegseinsatz trainiert sind. Das heißt, die haben gesehen, da ist was passiert, dann haben die alle einfach in Helikopter gepackt und weggebracht vom Ort, anstatt eine Erstversorgung zu machen. Was bei Brandopfern eine Katastrophe ist, wenn du das tust. Sowas machst du halt während dem Gefecht, logischerweise, aber eigentlich nicht in so einer Situation. Die deutschen Rettungskräfte durften auch nicht vor Ort, weil eben das ja amerikanisches Hoheitsgebiet, sag ich mal, ist. Ja. Das heißt, da ist sehr, sehr viel schiefgegangen, auch was das anging. Und daraufhin ist ja dann auch in Deutschland Kunstflugstaffeln verboten worden. In Italien fliegen die noch immer und in anderen Ländern auch in der Schweiz. Ich finde es immer ein extrem mulmiges Gefühl, wenn ich die über mir da so rumkurven sehe und denke, was soll der Scheiß? Aber da fehlt den Leuten halt die persönliche Erfahrung, dass sowas auch
richtig ins Auge gehen können. Ne?
Genau. Bandname ist natürlich auch hier, hat sich Rammstein anscheinend gedacht, hat so geil geklappt mit Silke Bischoff, machen wir das gleich nochmal. Die wussten aber nicht, wie man Rammstein richtig schreibt und haben deswegen zwei M drin.
Ich glaube, Silke Bischoff war auch nicht richtig geschrieben.
Haben die nicht nur noch ein zweites F angehängt oder irgendwie, keine Ahnung.
Wie dem auch sei, ist nicht besonders geschmackvoll.
Bei Rammstein muss man ja dazu sagen, das war dann um einiges später, als die sich gegründet haben und auch eben nicht auf eine Person bezogen und aus Vermarktungsgründen kann ich das bei Rammstein auch gut verstehen, weil das halt für die ganzen, die haben ja vor allen Dingen sich nach Amerika orientiert anfangs. Das kennt halt jeder in den USA, Rammstein. Nicht wegen dem Flugunglück, sondern wegen der Existenz dieses Flugplatzes. Dann am 20. August ist der Ende des ersten Golfkriegs zwischen Iran und Irak. Der erste Golfkrieg impliziert immer, dass da noch ein zweiter kam. In unserem Jahrzehnt nicht mehr. Am 8. November wird George H.W. Bush wird zum 41. Präsidenten der USA gewählt. Der andere W. Bush, der hat dann ja später nochmal mitgemischt. Am 17. November trifft sich der rumänische Präsident Nicolae Ceausescu in Ostberlin zu Gesprächen mit Erich Honecker und wird mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet. Die Führung der DDR hat sich besonders bemüht, sehr konservativ zu wirken und alle modernen Entwicklungen, die da aus Russland kamen, abzuwehren. Deswegen haben sie auch einen Ceausescu, der ja besonders unbeliebt war bei seiner Bevölkerung, ausgezeichnet, so als von wegen, der gehört zu uns. Das nächste, was sie auch noch gemacht haben am 18. November, hat die DDR die Auslieferung der sowjetischen Zeitschrift Sputnik unterbunden. Das war ein Jugendmagazin und die DDR-Führung hat gesagt, nee, das ist uns viel zu progressiv, wollen wir nicht haben. Ein weiterer Schritt, wie man sich unbeliebt macht. Eine Sache in dem Jahr 1988 ist aber auch ein sehr, sehr bekanntes Geschichte, die da passiert ist. Und zwar am 5. Dezember gibt die amerikanische Luftfahrtbehörde eine Sicherheitsmeldung heraus, die besagt, dass jemand versuchen wird, einen Pan Am-Flug von Frankfurt in die USA in die Luft zu sprengen. Diese Sicherheitswarnung wird bei vielen Flughäfen beachtet. In Frankfurt am Flughafen hingegen, obwohl das Flugzeug von Frankfurt hätte fliegen sollen, merkt man das erst, dass es eine Sicherungsmeldung gab, nachdem am 21. Dezember der Pan-Am-Flug 103 tatsächlich abstürzt, und zwar über Lockerbie. Es ist nicht ganz bewiesen worden, ob das Gepäck, was da drinnen war, aus Frankfurt stammt, weil von verschiedensten Flugzeugen da einfach Gepäck reingekommen ist. Das ist eine Boeing 747, die abgestürzt ist. 259 Menschen sind gestorben. Und dieser Flugzeugabsturz steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem Absturz der Iraner bevor. Die Libyer haben offiziell dann irgendwann später nach langen, langen Diskussionen die Verantwortung übernommen und 2,7 Milliarden Dollar bezahlt. Der Stand der Ermittlung ist aber wahrscheinlich, dass sich mehrere Länder zusammengetan haben und die Libyer im Prinzip sowas wie nur auf den Knopf gedrückt haben. Also es gibt auch Hinweise zum Beispiel zum Staatssicherheit der DDR, dass die da ihre Finger im Spiel hatten und so weiter. Also ein sehr schwieriges Thema. Lockerbie wurde da deswegen auch so ein riesiges Thema, weil da sehr, sehr viel US-Amerikaner drin waren und weil es eine US-amerikanische Maschine war. Und die Amerikaner haben das als schwersten Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg auf sich interpretiert. Was ich noch sehr interessant in dem Zusammenhang fand, sind zwei Dinge. Zum einen war Sex Pistols-Sänger John Lydon, der hatte eigentlich darauf gebucht, auf den Flüger, hat aber den Flug verpasst, weil seine Frau Nora, die mit ihm geflogen ist, nicht rechtzeitig gepackt hatte. Da haben sie den Flug verpasst.
Tatsächlich? Echt, das ist ja irre.
Jennifer Rush war auch für den Flug gebucht, hat aber dann, weil sie umgebucht worden ist, mit einem anderen Flug geflogen. Und das andere, was interessant ist in dem Zusammenhang, wir hatten das schon erzählt, im Jahr 1986, dass Bush in Libyen hat bombardieren lassen. Und der Bomberpilot, der war Michael McQuarrie. Und dessen Vater war der Flugkapitän dieses Pan-Am-Flugs, der dann quasi von libyscher Seite abgeschossen wurde oder eben vermutlich von libyscher Seite. Aber das war eines der Indizien, weswegen man gesagt hat, ja klar, waren es die Libyer, ist ja wohl eindeutig, weil der Gaddafi hat damals auch behauptet, seine Adoptivtochter wäre bei dem Bombenanschlag der Amerikaner umgebracht worden und hat gesagt, ich werde den Verursacher rächen, was er damit im Prinzip getan hat. Das Speziellste daran an diesem ganzen Lockerbie-Geschichte fand ich, was bei uns gar nicht so groß diskutiert worden ist, aber kurz bevor die Maschine explodiert ist, hat sie das Kernkraftwerk Chapel Cross überflogen und zwar nur ein paar Sekunden Flugzeit war das nur. Das liegt nur 16 Kilometer südlich von Lockerbie. Also nicht gerade eine große Strecke für so ein Flugzeug. Wenn man sich vorstellt, das wäre passiert, ja dann gute Nacht. Ne? Und die Bewohner von diesem Ort haben auch erst gedacht, nachdem sie diese riesige Explosion gesehen haben, das Kernkraftwerk wäre in die Luft geflogen, weil ja gerade 2 Jahre vorher Tschernobyl passiert ist. Also das war auch noch blöd zu sagen, aber ein Stück weit Glück im Unglück, dass es nicht aufs Kraftwerk. Gibt übrigens auch hier in der Schweiz ein Flugzeug von der israelischen Fluggesellschaft, was auch ganz in der Nähe von einem Kraftwerk, das ist in Laufdistanz, irgendwie einen Kilometer oder so entfernt von einem Kernkraftwerk mal runtergekommen ist, was auch durch ein Attentat runtergeflogen ist. Ja, aber Kraftwerke muss man trotzdem nicht sicher für Flugzeuge machen, passiert ja quasi nie, dass sowas auch nur in die Nähe käme. Ja, das also zum Jahr 1988. Einen einzigen Punkt habe ich noch, da weiß man aber nicht genau mehr, wann das war, komischerweise, aber der erste Computerwurm hat 10% des damaligen Internets lahmgelegt. Und zwar, der hat das komplette V-Net lahmgelegt. Der Wurm hieß Xmas Exec. Ah. Und genau, gab es also schon 1988.
Ja, wissen wir das jetzt auch. Schön.
Genau.
Schön.
Waren aber nur irgendwelche Nerds betroffen, weil wir wussten ja noch nichts vom Internet 1988.
Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, den Bogen zu spannen von Lockerbie jetzt wieder zurück in die Charts, aber nützt alles nix, wir müssen hier durch, ne? Auf Platz 50 machen wir jetzt mal weiter hier. Und zwar haben wir da Kylie Minogue, Got to be Certain. Ja, und auf Platz 49, Wunder, Wunder, Kylie Minogue, The Locomotion.
Ja.
Okay. Ach, da ging das also schon los hier mit Kylies steiler Karriere. Okay, auf Platz 48, Julian von Mandy Winter. Also, weiß ich nicht. Platz 47, I'm Not Scared von 8 Wonder.
Ach ja, super.
Ja,
das
oder?
War eines meiner Lieblingslieder aus den 80ern.
Okay.
Das war von den Pet Shop Boys produziert und Patsy Kensit war ja die Sängerin. Die ist ja ungefähr mit allen bekannten Musikern der damaligen Zeit verheiratet gewesen. Ich glaube auch mit dem Simple Minds Sänger und so. Die sieht aber auch schon wirklich, also ich stand damals auf Patsy Kensit.
Okay.
Immerhin eine große Weiterentwicklung von Sabrina Fox. Also man merkt, sie wird älter
und etwas reifer. Sabrina Fox 2.0 war das dann. Ich mach mal weiter hier. Warte, 46 haben wir wieder deinen Freund Rick Astley. Presley mit Together Forever. Das ist auch, oh
Mann. Ja, genau, das Lied über siamesische Zwillinge, ne?
Ja, richtig.
Together genau, Forever, genau. Ja.
Dann haben wir auf Platz 45 Blue Monday 1988, also eine 88er Version von New Order natürlich. Dann auf 44 Pink Cadillac von Natalie Cole. Dann auf Platz 42 zwei Interpreten, einmal Just For You, Mixed Emotions. Oh, das ist auch schlimm. Mhm. One Moment in Time von Whitney Houston. Mhm.
Das ist auch so schlimm, ja.
Ja, das ist auch schlimm. Auf Platz 41 Domino Dancing von Pet Shop Boys. Auf Platz 40 Solange man Träume noch leben kann von der Münchner Freiheit. Dann auf Platz 39 Here I Am von was? Oh, Domino oder so. Ja, okay. Auf Platz 38 Heart von Pet Shop Boys. Auf Platz 37 The Best of Joint Mix von Tolga Flimflam Balkan. Ist das tatsächlich, ist das eine Filmmusik oder so? Ich habe keine Ahnung. Auf Platz 36 Chip of Fools von Erasure. Auf Platz 35 Hand in Hand von Koreaner. Auf Platz 34 I Should Be So Lucky von Kylie Minogue. Auf Platz 33 Groovy Kind of Love von Phil Collins. Auf Platz 32 I Think We Are Round Now von Tiffany. Dann auf Platz 31 You Came von Kim Wilde. Das ist auch cool, ne? You Came ist auch echt ein cooler
Stück. Ja. Mhm.
Auf Platz 30 Perfect von Fairground Attraction. Auf Platz 29 der blonde Hans von Hannes Kröger. Das ist mir auch völlig entfallen. Das ist auch ein cooles Lied, fand ich echt. Konnte ich gut leiden.
Bin ich jetzt völlig falsch oder war das schon so ein bisschen technomäßig?
Ja, schon irgendwie so ein bisschen. Auf Platz 28 mach ich mal weiter hier. Get Out of My Dreams, Get Into My Car von Billy Ocean. Kann ich auch voll unterschreiben. Also finde ich eine super Aussage auch. Dann auf Platz 27 Sign Your Name von Terence Trent D'Arby. Oh, halalala.
Ja, der fand ich, also letztes Jahr hatte ich ja schon gesagt, den fand ich ganz gut, den Song, ja.
Mm-hmm. Come Into My Life von Joe Slims. Auf Platz 26, auf Platz 25 House Arrest von Crush. Ich höre jetzt erstmal auf, dann machen wir gleich bei 24, machen wir gleich den Rest durch hier. Ne?
Gut, ja, dann komme ich mal und kümmere mich mal um die Sportereignisse des Jahres 1988. Am 18. Mai gewinnt Bayer 04 Leverkusen den UEFA Cup gegen Espanyol Barcelona. Nachdem sie die Hinspielniederlage 0-3 in Barcelona ausgleichen und das Elfmeterschießen mit 3-2 für sich gewinnen. Also Bayern Vizekusen hat trotzdem mal einen Titel geholt, nämlich genau den.
Oh.
Und die sind ja jetzt auch, gestern haben sie im Europa League, Krimkram, irgendwas, auch das Halbfinale erreicht. Also die sind wieder am Kommen.
Okay.
Bayern 04 Leverkusen. Am 21. Mai wird Werder Bremen deutscher Meister. Die niederländische Fußballnationalmannschaft gewinnt durch einen 2-0-Sieg über die UdSSR die Fußball-Europameisterschaft, die 1988 in der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat. Damals war ich noch nicht so ein Freund vom niederländischen Fußball. Heute muss ich inzwischen sagen, die machen das eigentlich ziemlich cool. Für so ein kleines Land kann ich nicht einstimmen in diese üblichen Hassdinger. Das liegt aber auch daran, dass sie damals bei der Europameisterschaft in der Schweiz die ganze ganz Bern geflutet haben und sogar eine Brücke nach dem benannt worden ist und alle Schweizer, mich eingeschlossen, haben dann so getan, als ob es Niederländer wären. Also, und es war sehr witzig. Es war eine riesige Party. So eine Party habe ich in Bern noch nicht erlebt. Also die verstehen zu feiern, die Fans. Man durfte nur nicht sagen, dass man Deutscher ist oder wenn, erst nach 5 Bier.
Ja, dann werden die Leute milde.
Genau, dann wurden sie milde und dann war das soweit gut. Aber nee, das hat viel zur Völkerverständigung beigetragen. Am 10. September gewinnt die Tennisspielerin Steffi Graf als erste deutsche und dritte Spielerin überhaupt alle Grand-Slam-Turniere.
Mhm.
Am 30. Oktober Ayrton Senna wird zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister und vom 16. bis 18. Dezember gewinnt Deutschland das Davis-Cup-Finale gegen Schweden im Tennis. Ja, hat sich ein bisschen was getan im Sport 88. Und dann würde ich sagen, guckst du nochmal und dann komme ich nochmal mit Filmen und ja, den genau. Toten. Und dann...
Disco-artig.
Ja, ratteln wir jetzt hier mal schnell durch die letzten 25, 24 Plätze. Und zwar geht's wieder gut los. Flames of Love von Fancy. Dann auf Platz 23 Heaven Can Wait von Sandra. Dann auf Platz 22, The Only Way Is Up. Boah, das war ja auch ein schlimmes Lied. Jazz and the Plastic Population, okay. Auf Platz 21, My Love Is a Tango von was? Guillermo, weiß ich auch nicht. Egal.
Ja,
muss man nicht. Auf Platz 19 war mir auch völlig entfallen. Zwei Titel wieder hier. Einmal Blueprint von den Rainbirds. Das ist eigentlich ein cooles Lied. Das lief aber leider auch überall.
Ja, das war richtig gut, ja.
Und dann haben wir noch auf Platz 19 dann Get Lucky von Jamie Stewart. Auf Platz 18 Theme from S-Express von S-Express. Ja, muss man nicht, ne? Auf Platz 17, Tell It to My Heart von Taylor Dane. Dann Always on My Mind von Pet Shop Boys. Coole Version des Klassikers von dem Elvis-Menschen. Dann auch ganz, ganz tolle Nummer, Jecke Jecke. Kannst du dich daran noch erinnern? Das war auch ganz schön. Morikante. Oh Gott, ja. Auf Platz 14, The Twist von Fat Boys with Stupid Death Vocals by Chubby Checker. Okay. Auf Platz 13, I'm Ninuala von Ofra Haza. Wie wird das ausgesprochen?
Eben Nin Alu von Ofra Haza. Die hat doch später dann mit Andrew Eldridge Temple of Love nochmal neu aufgelegt und wusste gar nicht, worum es in Temple of Love geht, hat zumindest Andrew Eldridge gesagt. Er hat ja nicht erzählt, dass es eigentlich um einen Puff geht im Song.
Das war auch gut so, weil sonst hätte sie nicht mitgemacht. Sonst hätte sie nicht
mitgezogen, ja.
Auf Platz 12, Dirty Diana von Michael Jackson.
Doch, die fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Der hat so einen schönen Synthi-Riff. Aber
kann man ja nicht böse sein. Man kann ja nicht böse sein. Ja,
doch, man kann ihm schon böse sein für viele Sachen, aber nicht für den Song. Den durfte er übrigens nicht spielen, als Lady Di sein Konzert angeguckt hat. Ne?
Wieder durfte er den Titel nicht spielen?
Sie war großer Michael Jackson-Fan, aber ihr Wunsch war, dass der Song nicht gespielt wird, wenn sie sich das Konzert anguckt.
Na, ja.
Dem ist er natürlich nachgekommen.
Nein, das ist ihr erspart geblieben.
Weiß ich auch aus der aktuellen oder aus der Bravo, keine Ahnung.
Die ist nicht beschmutzt worden. Dann machen wir jetzt noch einmal hier Platz 11, ziehe ich aber die Top 10 direkt durch hier. Was soll das? Von Herbert Grönemeyer. Cooles Lied. Jetzt sind wir in den Top 10 hier angelangt und ich kann dir sagen, auf Platz 10 in den Top 10 des Jahres 1988, I've Had the Time of My Life.
Oh, das ist
ne? Bill Medley und Jennifer Warnes. Was soll man sagen? Auf Platz 9, I Need You von BVSMP. Hatten wir gerade schon mal. Dann auf Platz 8, Ella von France Gall.
Ella.
Auf Platz 7, The Race von Yellow. Cool. Auf Platz 6, Gimme Hope, Johanna. Von Eddie Grant. Ja, den mache ich gut leid.
Tut keinem weh, das Lied. Finde ich ganz in Ordnung, ja.
Auf Platz 5, Okay von Okay.
Das ist doch mal. Ah ja, mit dem Axel Henniger, der ja auch Kamouflage produziert hat.
Auf Platz 4, My Bed Is Too Big von Blue System. Das ist schön.
Das ist so ein Riesenhit.
Ja, anscheinend.
Echt? Ach, für das, dass er nicht singen kann und sonst auch nicht viel, ist das ja.
Dann auf Platz Nummer 3, Macho von Reinhard Fendrich. Auf Platz 2, Girl, You Know It's True von Nilli Vanilli. Und auf Platz 1, Push It von Salt and Pepper. Was soll man eigentlich sagen? Auf dieses Jahr hätte man eine Bombe schmeißen müssen.
Echt. War da jetzt ein Titel aus der Top 10, der irgendwas kann?
Der ja, irgendwie, Yellow, The Race.
Ja, aber das finde ich auch das schlechteste Lied, was Yellow je gemacht hat.
Naja, aber im Vergleich zu den anderen. Ja, dann kannst du jetzt zu deinen Lügen und Wahrheiten kommen.
Komm, erstmal die Toten.
Ach so, da kommen noch die Toten. Ja, komm, dann mach die Toten.
Es ist niemand gestorben in dem Jahr irgendwie. Es ist voll der Hammer. Ich habe hier gerade mal 5 Leute. Von denen sind 3 auch noch total unbekannt.
Das wundert mich eigentlich bei den Charts, dass da niemand gestorben ist.
Ja, mich auch, ja. Also, Divine ist gestorben.
Oh, das ist schade. Das ist wirklich sehr schade.
Genau. Dann Robert A. Heinlein, ein Science-Fiction-Schriftsteller, ein amerikanischer Bekannter. Dann Franz Josef Strauß, den haben wir ja auch schon mehrfach genannt gehabt, ist ja immer eher unrühmlich hier aufgetreten.
Ja, finde ich aber auch sehr schade, dass du niemanden mehr, über den du dich mal wirklich aufregen konntest.
Ja, genau. Da, weil er ja so erfolgreich war mit der Starfighter-Geschichte, haben sie ja den Flughafen auch nach ihm benannt. Kann das dann in unserem Podcast nachhören. Felix Wankel ist noch gestorben, der Erfinder des Wankelmotors.
Der hat schon im Rohr 80 nicht funktioniert.
Und Roy Orbison ist auch gestorben.
Das ist auch schade.
Dann komme ich noch zu den Filmen des Jahres 1988. Stirb langsam, Die Hard. Der erste Teil davon habe ich damals komplett verpasst. Habe ich irgendwann in den 10er Jahren allen mal nachgeguckt und fand es ziemlich cool.
Ja, wird auch cool.
Sehr gut gemacht. Weiß auch nicht, ich glaube, war damals ein bisschen raus aus dieser Actionfilmnummer oder bin auch so gerne grundsätzlich nicht mehr so viel ins Kino. Dann habe ich noch hier Cinema Paradiso. Hatten wir das letzte Mal schon genannt. Das ist immer etwas schwierig mit den Filmen, weil teilweise wird Erscheinungsjahr genommen, teilweise wird, wann es in Deutschland dann kam. Fisch namens Wanda lief also auch viel in 88. War eigentlich ein Film aus 87. Rain Man war ein Riesenthema in 88. Würde man heute wahrscheinlich auch anders erzählen, aber für die damalige Zeit schon ganz gut gemacht. Mississippi Burning und einer meiner All-Time-Favorites fing auch an, Die nackte Kanone von den Zucker Brothers mit Leslie Nielsen und Priscilla Presley. Ja, gab's ja auch dann 3,5 Teile. Großartig
war das. In der Tat, ja.
Dann haben wir noch Beetlejuice von Tim Burton.
Auch sehr cool.
Ein ganz furchtbarer Film zur damaligen Zeit. Falsches Spiel mit Roger Rabbit.
Oh je.
Der erste Versuch, das irgendwie so eine Zeichentrickfigur in Echtfilm zu bringen, sah furchtbar aus. Die Story war auch scheiße.
Der ganze Film war scheiße.
Gefährliche Liebschaften gab es noch. In einem Land vor unserer Zeit, ein Zeichentrickfilm, war ich aber schon zu alt für, über Dinosaurier. Und dann gab es noch ein Science-Fiction von John Carpenter, Sie leben. Und ein kurzer Film über das Töten war auch noch ein Arthouse-Film, Frantic, von Roman Polanski, war auch noch so ein klassischer Thriller, mehr so die Splatter-Fraktion, Hellbound, Hellraiser 2, habe ich nicht gesehen. Und Big mit Tom Hanks, der damals noch sehr jung war. Das war eigentlich so
wie
die Filme, du sagst 88, relativ dünn eigentlich. Ja. Ne? Ja, einen kann ich noch, Die Katze mit
Götz-George
Schimanski. Vom Dominik Graf, der ja dann auch später sehr bekannt oder immer noch sehr bekannt ist in Deutschland. Und Die letzte Versuchung Christi von Martin
Scorsese.
Ein großer Skandal damals, der Film, aber eigentlich ganz gut gemacht. Ja, das war's zu den Filmen im Jahr 88. Ja, nicht so das Highlight, ja, auch was das anging.
Waren ein paar ganz gute dabei eigentlich.
Und dann kommen wir schon zu den Lügen und Wahrheiten.
Ja, bitte.
Fangen wir mal an. Also, ich wiederhole nochmal. Gab es wirklich eine Massenflucht von West nach Ost 1988 in West-Berlin? Was meinst du?
So obskur, das muss stimmen, ja.
Die andere war, stimmt diese Sache mit den VHS-Kassetten und der Meisterschaft des FC Kopenhagen? Und stimmt es, dass diese beiden Piloten, die beim Rammstein-Unglück abgestürzt sind, im Zusammenhang mit dem Abschuss einer DC-9 standen und nicht mehr aussagen konnten?
Ja, das stimmt ja auch. Einer von den anderen beiden. Dann würde ich sagen, die Pornokassetten stimmen nicht.
Dann löse ich mal auf. Also, am 1. Juli 88 in West-Berlin war es so, es gab das Linné-3. Wer das nicht kannte, das war ein exterritoriales Gelände der DDR. Die haben die Mauer einfach auf dem kürzesten Weg noch von A nach B gebaut und dieses Teilstück lag in West-Berlin, war aber eigentlich Gebiet der DDR. Das ist abgesperrt gewesen, war so ein Brachland. Die DDR hat dann versucht, ihr Grenzgebiet gerade zu ziehen und quasi es zu vereinheitlichen und hat einen Deal gemacht mit West-Berlin, dass dieses Gebiet Westdeutschland wird. Und zwar mit Stichtag zum 1. Juli 1988. So. Und das hat ein paar Leuten nicht gepasst und es gab auch noch die Volkszählung von 87, die haben dort demonstriert auf dem Gelände, genau an dem Übergabetag. Und vorher konnten die da schön hin und demonstrieren, weil die DDR-Behörden haben sich gesagt, not our business, die ist auf der anderen Seite, wir machen da nichts. Die Westberliner durften nicht, weil es war ja noch Ostberliner Gebiet. Mit Stichtag vom 1. Juli 88 war es dann aber westdeutsches Gebiet, sind natürlich sofort die Polizisten rein und wollten die alle zusammen knüppeln und verhaften. Daraufhin sind tatsächlich 182 der Besetzer über die Mauer nach Ostberlin. Jetzt waren die natürlich nicht so doof und sind da einfach rüber und in die Selbstschussanlagen gelaufen, die damals, glaube ich, aber schon abgebaut waren, sondern sie hatten natürlich vorher Kontakt mit der Stasi aufgenommen. Und über Kontaktmänner und gesagt, du, wir planen da so eine Aktion. Was halten ihr davon? Und dann haben die gesagt, doch super, tolle Propaganda für uns, kommt mal. Und dann sind die quasi darüber, sind dann dort schön vom Bussen abgeholt worden, verpflegt worden, Propagandafilmchen mit ihnen gedreht worden, und dann durften sie wieder nach West-Berlin ausreisen.
Stimmt auf jeden Fall, ja.
West nach Ost, genau, die stimmt. Dann kommen wir zu dem dänischen Erstligisten, der das angeblich 1988 erlebt hat. Da muss ich sagen, da habe ich gelogen. Und zwar ist diese Geschichte nicht 1988 passiert, sondern 2008. Und nicht mit VHS-Kassetten, sondern mit DVDs. Aber ansonsten stimmt sie total.
Mega. Mega. Also, Olli, Kahn, ja. Zugeschaut und mitgebaut, weiß Bescheid.
Ich glaube, heute müsste man die Männer wahrscheinlich anders da motivieren als mit Porno-DVDs, aber damals war das halt noch andere Zeit. Ja. Ne? Ja. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Ne?
Das heißt dann aber auch wiederum, dass die letzte Story stimmt und dazu genau. Ganz kurz, mein geheimes Hobby sind Flugzeugabstürze. Ich liebe Mayday zum Beispiel und solche Dokumentationen darüber und deswegen weiß ich, dass das stimmte.
Da ist es so, dass es wirklich in Italien ein riesiges Thema ist, dieser Absturz des Italia-Flugs 1870. Der ist nämlich am 27. Juni 1980, also das war immerhin 8 Jahre her, ist eine DC-9 in der Nähe von Ustica abgestürzt. So. Und die mehrheitliche Meinung und auch die Gerichtsurteile entsprechend sagen, die ist abgeschossen worden. Und man weiß aber nicht genau, von wem die abgeschossen worden ist. Zu diesem Zeitpunkt, als diese Maschine abgeschossen worden ist, waren aber nachweislich mehrere Kampfjets in der Luft in dem unmittelbaren Gebiet, darunter 2 libysche MiG-23 und 2 französische Mirage, 2 Trainings-Starfighter mit den beiden Rammstein-Piloten, die waren also auch da in dem Luftraum und bis zu 5 NATO-Flugzeuge, die waren also alle da und es gibt mehrere Theorien, wie es zu dem Absturz kam. Eine ist, dass die Franzosen versucht haben, Gaddafi abzuschießen, der zu diesem Zeitpunkt gerade auf einem Staatsbesuch nach Polen geflogen ist mit einer Tupolev 134, die der DC-9 ähnelt. Es gibt also deswegen den Verdacht, man wollte die Tupolev-Maschine abschießen. Deswegen vermutet man, waren auch die MiG-29 der Libyer im italienischen Luftraum, die da ja nichts zu suchen hatten, und die den begleiten sollten. Und dabei ist was schiefgegangen und man hat die DC-9 abgeschossen. Das ist also eine der Vermutungen. Die andere Vermutung ist, dass die beiden libyschen Maschinen, da gab es noch eine dritte libysche Maschine, möglicherweise, und eine von denen wäre ein Überläufer gewesen und der wollte Gaddafi abschießen und die beiden libyschen Maschinen haben quasi Jagd auf ihren Überläufer gemacht und dabei die DC-9 erwischt, kann auch sein. Es ist Fakt, dass eine libysche MiG-23 tatsächlich in Kalabrien abgestürzt ist und die hat man am 18. Juli entdeckt und aufgrund der Verwesung könnte es also sein, dass die tatsächlich am 27. Juni abgestürzt ist, wo diese Maschine abgestürzt ist. So. Also ein Riesenmysterium, auch in Italien geht es hin und her, wie das jetzt war, weil die Italiener möglicherweise gar nicht schuld waren, sondern halt andere da einen Luftkampf über ihrem Hoheitsgebiet gemacht haben und ein italienisches Flugzeug vom Himmel geholt haben, die Leute alle gestorben sind. Und da in diesem Zusammenhang, und das ist jetzt wirklich, deswegen meinte ich, das ist echt eine Verschwörungstheorie, die ein bisschen mehr Fleisch am Knochen hat, in diesem Zusammenhang, da sind alleine über 10 Leute gestorben, kurz bevor sie hätten aussagen sollen, vor Gericht zu diesem Fall. Und 2 davon waren eben die beiden, die in Rammstein gestorben sind. Und die sind alle eines nicht natürlichen Todes gestorben. Also hier ist mal einer erstochen worden, da hatte einer auf einmal einen Autounfall, ein anderer ist erschossen worden und so weiter. Man wird den Verdacht nicht los, dass damals irgendwas verheimlicht werden sollte. Ob jetzt die beiden Piloten wirklich was Kompromittierendes ausgesagt haben, kann man halt nicht mehr feststellen. Ja. Und ob das wirklich ein Unfall war oder nicht, dieses Manöver in Rammstein war extrem gefährlich, was sie geflogen sind. Aber eine interessante Theorie, was gewesen wäre, wenn das so passiert wäre. Ja, das also aus meiner Sicht, also stimmt es so, wie ich das gesagt habe, keine Lüge. Ja, stimmt nur das mit den Pornos nicht.
Ja, ist ja die Welt wieder in Ordnung.
Genau. Ich schicke euch dann auch noch in die Shownotes, werde ich dann noch ein paar Links zu reinpacken, dass ihr selber mal nachlesen könnt, was ich jetzt ja etwas sehr stark verkürzt erzählt habe. Aber auch 88 war ein Jahr, bei dem es unsicher war zu fliegen, zumindest wenn man Mitglied der italienischen Kunstflugstaffel war.
Auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir es mit dem Jahr 1988.
Bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, außer dass wir nochmal auf unseren Live-Podcast hinweisen, den wir machen werden. Wir gehen euch jetzt da damit so lange auf den Sack, bis das Ding ist. Hoffentlich dann auch entsprechend ausverkauft war. Es findet statt am 24.06. in der Lüneburger Heide im Kulturhof Lenngrebe. Ihr findet das in den Shownotes. Da spielen wir unseren Podcast live, nehmen wir auf mit einem Thema, das ihr natürlich noch gar nie gehört habt. Kommt unbedingt. Und vielleicht spielen wir auch den einen oder anderen Song live und gibt danach 80er Jahre Disco. Und das ist eine tolle Geschichte.
Vorbeikommen und vorher Plätze reservieren macht Sinn. Könnt ihr auf der Homepage von dem Veranstalter machen. Den schicken wir euch auch in die Shownotes.
Genau. Und dann habe ich noch einen Song aus dem Jahr 1988 von meiner damaligen Band. Ich habe euch ja das letzte Mal von 86 was von Nachzehrer gespielt. Jetzt kommt wieder einer von Nachzehrer, weil mit No Comet haben wir erst 89 angefangen. Deswegen kann ich da noch nichts zu spielen. Hört da einfach mal rein, ob euch das mit diesem komischen Sound da zusagt oder nicht. Und dann hören wir uns wieder mit einem Gast, ne?
Ja.
Das nächste Mal.
Bis dahin, passt auf euch auf, alles Gute.
Also, tschüss.
Tschö.
Und zwar ist das Stück Fallopian Tube von Nachzehrer aus dem Jahr 1988. Naja, und wie man eine Bassdrum abmischt, das wusste ich damals noch nicht. Aber trotzdem viel Spaß.
My personal wreck is a side-splitting show, and I take no take, and I take no joke. And sanity rules, I consume all ducks and coal. And my personal wreck is a side-splitting show. Keep my eyes skin for a plan to get rid of me, and a white is red, is red is blue. Give myself up to the time she put all on me, and I'm going to hang on a fucking family.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.